Der Winter und der damit sich einbringende Schnee wird von jedem ja ganz anders empfunden. Ja, wenn man so diese Puderzucker über die Landschaft dann mag, ne, das ist dann eine tolle Sache. Wenn man eine längere Autofahrt vor sich hat, dann hat das eine ganz andere Bewandtnis. Aber ich denke, wir sind schon fasziniert von dem Schnee und der Landschaft, die dann ganz in Weiß getaucht ist. Und wenn dann noch der Himmel blau ist, dann lohnt sich dann ein schöner Spaziergang. Das ist schon was Faszinierendes. Überhaupt der Winter hat einige Bereiche, die faszinieren. Ich mag die Kerzen, nicht nur zur Weihnachtszeit, auch schon davor und auch danach. Überhaupt auch das Licht. Licht hat eine enorme Anziehungskraft. Wir sitzen gerne auch am Lagerfeuer oder vor dem Kamin und können lange gebannt in die Flammen schauen. Manche gucken da so lange drin, wie andere vom Fernseher sitzen. Ja, man kann dann seinen eigenen Gedanken nachgehen und das ist dann manchmal auch etwas kreativer als vor der Flimmerkiste, obwohl die dann auch manchmal informativer ist. Licht ist faszinierend. Licht schenkt Wärme. Licht lässt die Dinge so erkennen, wie sie wirklich sind. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das heißt Menschen des Lichts. Am heutigen Sonntag geht der Weihnachtszyklus offiziell zu Ende. Anja hat ja schon darauf hingewiesen. Nicht mehr der Stern von Bethlehem steht jetzt im Mittelpunkt, sondern jetzt reden wir vom Licht der Welt. Jesus sagt selbst: Ich bin das Licht der Welt. Das hat niemand über ihn gesagt, sondern er hat das von sich selbst ausgesagt, dass er das Licht sei, dass er Erleuchtung bringt und dass man gut daran tut, auf ihn zu achten. Ich bin das Licht der Welt. Dieses Wort hat den gleichen Klang wie alle anderen Ich-Bin-Worte Jesu. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weinstock, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jedes Mal kommt bei diesen Aussprüchen eben ein ungeheurer Anspruch zum Ausdruck, mit dem Jesus damals auch aufgetreten ist, wie er den Menschen begegnet ist, wie er Wunder getan hat, wie er zu ihnen gesprochen hat, bei der Bergpredigt und zu anderen Gelegenheiten. Ich bin das Licht, sagt Jesus. Und wir wissen, ohne die Sonne, ohne das Zentralgestirn, ist auf dem Leben hier eigentlich kein Leben möglich. Und genauso meint Jesus, sei ohne ihn kein wahres Leben möglich. Eine wunderbare Aussage. Sein Kommen zu uns hat eine entscheidende Bedeutung. An dieser Einstellung zu ihm hängt unser Leben und unsere Ewigkeit. Ich möchte uns deswegen heute Morgen einen Text aus dem Johannesevangelium vorlesen. Und er ist so am Ende der öffentlichen Wirksamkeit Jesu anzusiedeln, wo er dann zu den Leuten spricht und erklärt, dass er zum Vater gehen muss, dass er erhöht wird, dass der Menschensohn, wie Johannes ihn öfters auch nennt, eben jetzt zu der Erfüllung seines Erdendaseins kommt. Er spricht von seinem Ende. Aber die Menschen, sie verstehen ihn nicht ganz deutlich. Und in Kapitel 12, Vers 34 heißt es dann, da antwortete ihm das Volk, das Gesetz lehrt uns, dass der Messias ewig bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Jesus erwiderte, das Licht ist nur noch eine kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichts werdet. Wer ist dieser Jesus, so haben die Menschen sich gefragt, der von sich sagt, dass er das Licht ist und von dem sie eigentlich auch geglaubt haben und glauben, dass er der Messias sei, so wie Petrus das auch zum Ausdruck gebracht hat. Wer ist dieser Menschensohn? Vorausgegangen ist die Ankündigung, dass Jesus sterben wird. Und sie verstanden Jesus dabei nicht und erklärten ihm auch und machten deutlich, der Messias wird nicht sterben, er wird immer bei uns sein. Das kennen wir von der Schrift her. So, wer bist du? In Jesaja 9, Vers 6 wird uns der Messias beschrieben als jemand, der seine Herrschaft und seinen Frieden auf ewig behält. Der Messias nach Hesekiel 37 ist der Knecht, Gottes Knecht, nämlich David, der soll in Ewigkeit wohnen, in Ewigkeit bleiben. Und dann heißt es dann, Jesus sagt, ich muss erhöht werden. Und das widersprach dem Denken der Menschen damals. Und Jesus macht deutlich, dass seine Zeit auf Erden nun um ist. Er muss verherrlicht werden, indem er erhöht wird. Und die Erhöhung, die Jesus hier nennt, ist für die Zuhörer damals ein ganz klares Zeichen des Sterbens. Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und Inthronisierung, also dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt, werden theologisch als ein Ereignis betrachtet. Daniel 7, Vers 14, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Aber so zweifelten die Menschen an der Aussage Jesu, dass er als Messias sterben müsse, also erhöht werde. Das war für sie neu. Jesus geht interessanterweise auf ihre Diskussion nicht ein. Seine Antwort auf die Frage, wie das denn sein könnte, dass er der Messias sei, der Menschensohn sei, der Verheißene, obwohl er dann doch angekündigt hat, er würde sterben, darauf geht er nicht ein, sondern er setzt fort und erwidert, das Licht ist noch eine kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichts werdet. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Es gehört zu den Grundgedanken des Johannes, eben diese Parallelität aufzuzeigen, Licht und Finsternis. Und Licht symbolisiert die Gemeinschaft mit Gott. Finsternis, das Getrenntsein von Gott. Licht symbolisiert das Leben mit Gott. Finsternis symbolisiert das Getrenntsein von Gott, bis hin zu der Bezeichnung der Sünde, des sich von Gott wegbewegens, nicht bei Gott sein. Und es ist einfach interessant, dass gerade Johannes nicht nur hier in dem Johannesevangelium davon spricht, sondern auch in dem ersten Johannesbrief. Und da heißt es dann im ersten Kapitel, und das ist die Botschaft, wie wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir beim Licht leben, so wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Johannes führt hier ein wenig aus, was er im Evangelium von Jesus dann schon berichtet hat. Dass es unwahrscheinlich wichtig ist, zu erkennen, dass Gott Licht ist. Licht, zum Beispiel von der Sonne oder von woanders, wir haben ja nur hier ein Sonnensystem von vielen, ist ein Ausdruck von Energie, von Kraft. Und damit, mit dieser Eigenschaft, bezeichnet sich Gott. Er hat viele Eigenschaften, aber Licht gehört mit dazu. Und Johannes, als er den Brief, den ersten Johannesbrief geschrieben hat, hat auch an Menschen gedacht, die mit einer theologischen Richtung konfrontiert worden sind, die gesagt haben, wir haben es jetzt so geistlich-spirituell geschafft, dass wir nicht mehr sündigen. Das ist ein kirchengeschichtliches Phänomen, was es schon öfters gibt. Das letzte Mal war es Anfang des 20. Jahrhunderts, wo ein gewisser Pauli sagte, so ab heute lebe ich sündlos und sündenfrei. Das ist ein gutes Unterfangen, aber unsere menschliche Art und Weise lehrt uns da etwas anderes. Aber es gab eine Erkenntnis damals, eine theologische Richtung, eine Gemeinderichtung, wir nennen sie die Gnostiker, die von dem Wort Wissen herkommen, die erkennen, die behauptet haben, wir haben jetzt keine Sünde mehr. Und Johannes greift das einfach auf, indem er sagt, ich sage euch etwas, was ganz wichtig ist. Eine Botschaft, die wir uns nicht selbst erdacht haben. Eine Wahrheit, die wir nicht erfunden haben, sondern die wir von Jesus selbst haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt, wir verkündigen euch das. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Im Licht leben, ein ganz wichtiges Element eigentlich für uns als Menschen, die wir Jesus nachfolgen wollen. Und der Beginn eigentlich dieses in dem Licht leben beginnt dort, wo wir unsere Schuld und Sünde bekennen und er uns dann gerecht macht. Das ist der Anfang. Und Johannes ist ja einer der Evangelisten und Jünger Jesu, der eine sehr starke seelsorgerliche Art gehabt hat. Deswegen darf er auch in Kapitel 2, Vers 1 auch schreiben, meine Kindlein, im Alter von 90 Jahren ungefähr, schätzt man, dass er so alt war, als er den Brief geschrieben hat, wollen wir ihm das so gestatten, auch uns heute so anzureden, meine Kindlein. Er sagt, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Sünde ist immer das Leben in der Finsternis, im Lichtleben ist das Gegenteil. Und dann sagt er, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Interessant ist, dass er hier einen Begriff wählt für den Fürsprecher, den man auch einfach als Rechtsanwalt beschreiben kann. Jemand, der für mich eintritt, vor Gericht, vor einer Anklage. Und ich weiß nicht, ob die beiden voneinander gewusst haben, von den Texten her oder sich mal darüber unterhalten haben. Petrus hat in 1. Petrus 5, Vers 8 auch ein Wort aus der Gerichtssprache genommen. Er hat davon berichtet, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, ja, um uns zu verschlingen. Und er benutzt hier auch das Wort Widersacher und das bedeutet so viel wie Staatsanwalt. Kommt auch aus der Gerichtssprache. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und wir können uns das gut vorstellen, wie er das ja bei Hiob gemacht hat, dass er Hiob vor Gott verklagt hat. So geht er auch hin und verklagt uns vor Gott. und sagt, das und das und das und das hat Peter Schulte falsch gemacht. Und ich kann ihm da nur recht geben. Umso mehr wiegt das hier, wenn Johannes schreibt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, so haben wir einen Rechtsanwalt, der für uns eintritt bei dem Vater, in Jesus Christus. Und das ist eben die frohe Botschaft des Lichts, neben allen anderen wunderbaren Bereichen, die das Licht so mit sich bringt. Dass wir einfach Befreiung erleben, Erlösung, und dass die Dinge in unserer Umgebung einfach dann auch erkennbar sind. Finsternis ist eine Macht. Und sie kann eigentlich nur von dem Licht bekämpft werden. Wenn wir hier alles dunkel machen würden und so dunkel, dass nichts mehr zu sehen wäre, auch nicht unsere Hand, die eigene, dann würden wir von Finsternis sprechen. Und wenn ich jedem vorher ein Feuerzeug gegeben hätte und jeder würde es einer nach dem anderen anmachen, dann würden wir feststellen, je mehr das Feuerzeug angemacht wird, umso mehr verschwindet die Finsternis. Wo Licht in das Leben eines Menschen hineinkommt, verschwindet Finsternis. Und da, wo wir Finsternis zulassen, verschwindet Licht. Jakobus hat das mal auch so ausgedrückt in Jakobus 4. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Flieht von Gott, flieht dem Teufel, so flieht er von euch. Das sind die beiden wichtigen Aspekte, um die es eigentlich geht, wenn wir im Licht wandeln wollen. Dass wir die Nähe Gottes aufsuchen. Bei Licht werden Dinge erkennbar in unserem Leben. Wir müssen sie nicht mehr verheimlichen. Und Licht im Zusammenleben ist wichtig für die Gemeinschaft. Johannes hat hier gesagt, es ist wichtig für die Gemeinschaft untereinander. Für die Gemeinschaft mit Gott, aber auch untereinander. Dass wir im Licht leben. Dass wir uns einander nicht belügen. Dass wir mit der Wahrheit umgehen. Dass wir auch uns selbst nicht belügen. Und dass wir einfach darauf achten, dass gerade diese Wahrheit und das Leben im Licht dem Menschen zur Gemeinschaft führt. Da, wo einfach Lüge existiert, wird Gemeinschaft zerstört. Und das nicht nur bei einer Lüge, wie wir sie zum Beispiel bei Bill Clinton, der eine ganze Nation angelogen hat, oder im Moment ist das sehr oft im Fernsehen zu sehen, der Armstrong, der jetzt zugegeben hat, dass er das Doping gemacht hat, oder zu Gutenberg, und das könnten wir einfach so weiter fortführen. Das bringt immer eine Finsternis, immer ein Getrenntsein, immer eine Zerstörung der Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass wir heute uns darauf besinnen, dass wir gerade ein Geschenk haben, ein Geschenk von Gott, dass wir dieses im Licht leben, Menschen des Lichtseins, so wie Gott auch im Licht ist, als ein großes Geschenk und eine wichtige Aufgabe sehen. Denn sie ermöglicht uns Gemeinschaft. Sie ermöglicht uns Anteilnahme aneinander. Und das aus aufrichtigem Herzen. Und wir werden einfach feststellen, wir haben einfach eine viel bessere Ausrichtung und Gemeinschaft zu Gott und untereinander, wenn wir miteinander die Wahrheit reden, auch uns selbst gegenüber. David hat mal im Psalm 32 dann das mal reflektiert in einem Gebet, dass er das selbst dann niedergeschrieben hat. Wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld und verhehlte sie nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Schuld und meine Sünde. Und diese Erfahrung des Davids, der in seinem Leben verschiedene Situationen gehabt hat, wo er Fehler gemacht hat, und die machen wir ja auch alle, diese Erfahrung hat ihn dann noch dazu verleitet zu sagen, ja, ich habe es verschweigen wollen, ich wollte es verdrängen, ich wollte die Dinge nicht beim Namen nennen, ich wollte Gott nicht recht geben in seinem Urteil über mich, ich wollte die Dinge nicht klären. Und es musste ein Prophet zu David kommen und ihm sagen, das, was du gemacht hast, Ehebruch und Mord, ist nicht richtig vor Gott. Und das musst du einfach bekennen. Und David hat gesagt, ja, dieses Verschweigen hat mich eigentlich so krank gemacht, hat mich fertig gemacht. Und da, wo ich es bekannt habe, ging es mir wieder besser. Das hängt einfach so eng zueinander. Und das ist einfach die frohe Botschaft des Evangeliums, dass wenn Jesus das Licht ist, dann kommt er in eine Welt der Finsternis, des einfach Verbergenmüssens. Und wenn er dem Menschen begegnet in seinem Leben, wird es Licht. Und er gibt uns eine Kraft, miteinander dann auch in der Gemeinschaft zu leben. Wohl dem Menschen, sagt David, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und Johannes hat das auch aufgegriffen. Er hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann reinigt er uns. Dann ist er treu und gerecht, dass er das tut. Er kann sich da nicht hinter seinem Versprechen zurückziehen. Er hat sich selbst verpflichtet, uns zu vergeben. Und diese Vergebung, die ist eigentlich der Grundstück der Gemeinschaft von uns Menschen, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Und da, wo wir einfach hingehen und sagen, Herr, ja, das möchten wir. Wir möchten eine vertiefte Gemeinschaft mit Gott selbst und eine vertiefte Gemeinschaft eben auch als Gemeinde und als Menschen miteinander. Werdet Menschen des Lichts. So ruft Jesus uns auf. So hat er damals die Menschen aufgerufen und hat gesagt zu dem Volk, was um ihn herum stand, ihr habt noch eine kurze Zeit, ich bin noch kurz bei euch. Und ihr habt das Licht hier. Er kennt es doch. Und uns hat er sein Wort gegeben und sagt genau dasselbe, ob in dem Psalm oder im Neuen Testament, dass er das Licht ist, dass da, wo wir Dinge in dieses Licht stellen, dass da, wo wir Dinge bekennen, dass er dann einfach zu uns steht, barmherzig ist, voll Gnade und uns Schuld vergibt und wir aufatmen dürfen. Die Grundlage ist halt eben die Barmherzigkeit Gottes und sein Licht. Dass in der Gegenwart Gottes werden Dinge erkennbar. Und ich kann daraus auch lernen, einfach mit meiner Schuld auch umzugehen. Man kann mit Schuld sehr unterschiedlich umgehen. Man kann sie verniedlichen, indem man sie beschönigt. Man kann sie verdrängen. Man kann sie jemand anderen auf die Schulter legen. Aber das Wichtige ist einfach, damit zu Gott zu gehen und um Vergebung zu bitten. Schuld, da kann man die Augen vor zumachen. Aber es löst nichts. Es hilft nichts. Man muss die Dinge erkennen und bekennen und erfährt dann die Liebe Gottes, die Vergebung und die Gemeinschaft. Wenn ich einfach die Tür zumache und sage, da ist nichts, das ist nicht so das Wahre. Ganz am Anfang unserer Ehe, dann hat meine Frau noch in Seeheim in Darmstadt beim Regierungspräsidenten gearbeitet und ich war in der Schweiz als Jugendevangelist und dann bin ich oft das eben nachts erst nach Hause gekommen. So morgens um 2 Uhr, wenn man von der Veranstaltung in der Schweiz dann zurückfährt. Und um 9 Uhr oder um 10 Uhr bekam ich einen Anruf von meiner Frau. Bei uns ist ein Riesenkäfer im Wohnzimmer. Ich habe eine solche Angst, ich bin ins Schlafzimmer gegangen. und habe die Tür zugemacht. Dann kam ich rein, lag ein großer Zettel auf dem Boden. Der Käfer ist immer noch da. Ich bin immer noch im Schlafzimmer. Tür zu und, ne, ja, ich bin dann auf die Suche gegangen. Ich habe den Käfer gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Irgendwie ist er vielleicht wieder weg oder so. Aber das ist keine Lösung einfach, die Tür zuzumachen und zu sagen, ist vielleicht nicht da. Ne? Oder wir warten auf meinen Mann, so in diese Richtung. Nun gut, wir sind dann zwischenzeitlich umgezogen, dann hat sich das erledigt, das Problem mit dem Käfer. Aber manchmal gehen wir ja so mit unserer Schuld einfach um. Wir sagen, ach, da ist was, Tür zu, reden wir nicht mehr drüber. Ne? Könnt ihr auch jemand anders regeln oder so. Das, was im Leben so manchmal so leicht geht, geht mit der Schuld und dem, was uns von Gott trennt, eigentlich nicht. Damit müssen wir zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir das, ich bekenne das und da fangen wir an, Menschen des Lichts zu sein. Indem wir einfach das, was uns von Gott trennt, ganz persönlich oder auch untereinander, dass wir das vor das Kreuz Jesu Christi bringen und um Vergebung bitten. Und er vergibt uns dann. Das ist im Grunde die Frohbotschaft des Evangeliums. Dass wir im Licht leben dürfen. Menschen des Lichts sind. Das tut manchmal weh, wenn man die Wahrheit sagen muss. Sich selbst auch sieht, sich selbst auch einschätzt. Aber letztlich ist es zum Segen der Gemeinschaft. Mit mir selbst, mit dem Partner in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, sowie auch in der Gesellschaft. Gott lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und er gibt uns den Weg dahin, zeigt uns den Weg dahin, nämlich als Menschen des Lichts zu leben. Und dazu möge er uns auch die Kraft geben. Nicht nur die Erkenntnis, sondern auch die Kraft. Amen.